ein paar Thesen von Anthony, die er da vertritt, aufzuzeigen. Wie gesagt, es ist wie immer Stückwerk, es ist eine Betrachtung. Und ich finde es auch immer wieder interessant, im Neuen Testament, wenn man das Wort eben Streit sucht, das findet man dort, dass die Juden sich gestritten haben. Ja? Aber ich denke, es ist natürlich vorteilhaft, wenn es sich um einen konstruktiven Streit handelt. Ja? Also, dass man wirklich, es ist alles Stückwerk, wir sind Menschen, wir haben unsere Schwächen, es muss nicht alles perfekt sein, aber dass wir uns wirklich gegenseitig erbauen, und darum geht es ja auch. Es geht also nicht darum, dass jetzt Anthony recht hat, sondern es sind seine Thesen, und danach, also ich versuche das eben so ein bisschen aufzuzeigen, welche Thesen er vertritt, und dann können wir gemeinsam uns das anschauen. Dazu kann ich noch kurz sagen, in der Anthony ist 79 Jahre alt, er ist Engländer, lebt in Amerika, ist dort am Bible Atlanta College tätig. Ich weiß nicht, ob er es noch ist, weil jetzt irgendwann. Er beschäftigt sich seit über 60 Jahren mit der Trinitätslehre, hat eigentlich ganz gute Bücher geschrieben. Vor 4 Jahren war er da an der ersten Konferenz, die wir hatten, und ich kann jetzt schon sagen, ich war gestern mit ihm in Kontakt. Er wird im Oktober wiederkommen. Und also nur so als Vorinformation, es werden sicherlich Konferenzen geben in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. In der Schweiz wird es zuerst sein, er wird erstmal bei mir übernachten, und die werden wir dann in Olten ausführen. Und Werner hatte mir dann auch gesagt, weil er organisiert dann den Rest, dass ich nur erstmal das kommunizieren soll. Und alles Weitere wird dann folgen. Das heißt, auch wenn wir hier zu dem Punkt jetzt nicht alles lösen können, er wird dann da sein, und die an der Konferenz sind, die kann dann sagen, du, aber ich habe da was gehört, ich möchte dich da noch was fragen. Ja? Also die Möglichkeit besteht dann auch. Hm? Sein Buch ist in 2 Teile gegliedert. Der erste Teil ist Jesus und die Messianen. Also das erste Mal ist es das kommende Königreich des Messias. Der erste Teil ist Jesus und die messianische Zukunft. Und der zweite Teil ist das messianische Konzept der Bibel und wie es aus der kirchlichen Lehre verschwunden ist. Dann stellt sich auch die Frage eben, wer oder was ist Jesus? Was waren seine Absichten und Ziele? Viele Christen glauben eben, dass Jesus das wichtigste Ziel war, zu sterben, damit wir dann, wie es so schön immer heißt, in den Himmel kommen. Viele Buchverlage haben viel Literatur geschrieben zu diesem Thema. Und viele Christen scheinen es immer noch zu glauben, dass es sozusagen der einzige Zweck war, dass Jesus eben für uns gestorben ist. Und wie es oft in vielen Literaturen heißt, dass er uns vor der Hölle bewahren möchte. Anthony sagt dann eben, es gibt viel gelernten Unglaube, der ein großes Durcheinander bringt in den heutigen Kirchen. Und ganz oft wird vergessen, dass in Matthäus 1,1 steht, eben, dass er der Messias ist, der Nachkomme Davids und Abrahams. Er ist weit davon entfernt, eine Väterfigur ohne Bezug zur Wirkung zu sein, was Jesus seinem Stil noch viel eher ein politischer Aktivist war, der für seine eigene theokratische, durch Gott legitimierte Partei geworben hat. Die hebräische Bibel, also das Alte Testament, Tanach, die Bibel, die Jesus gekannt hat, ist geradezu voll von Visionen eines kommenden neuen Zeitalters in der Weltgeschichte. Das Königreich Gottes war das Hauptthema seiner Erlösungsbotschaft. Der Glaube Jesu an dieses zukünftige Königreich war auch die jüdische Hoffnung des Propheten der Propheten Israels gegründet. Deshalb sprachen die Nachfolger Jesu auf der Grundlage des Gottes Wortes, eben 5. Mose 18, 18, das kennt ihr alles, wo es dann heißt eben, es wird jemand, wo Mose dann sagt, es wird jemand kommen, wie ich aus meinen Brüdern, auf den sollt ihr hören. Es geht eben nicht nur darum, wie Anthony sagt, nur zu glauben, das ist sicherlich auch wichtig, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, denn seine erste Weisung in Markus 1, Vers 14 plus 15 heißt es, dass wir an das Evangelium vom Königreich glauben sollen. Jesus als der Messias Israels unter Welt verstanden und im Licht seiner leidenschaftlichen Ankündigung einer neuen politischen Ordnung auf der Erde, studiert wird, über die er bei seiner Rückkehr auf die Erde von Israel aus regieren als König die Oberherrschaft haben wird. Also eben wichtiger Punkt, alte Denkmuster befinden sich in der christlichen Theologie, das wahre Verständnis, eben, was ist das wahre Verständnis vom messianischen Königreich? Eben solange Ausleger sich nicht an das hebräische messianische Umfeld ausrichten, was natürlich oft mal vergessen wird, Jesus war ein Jude. Die Frage ist, mit welcher Brille, und ich gehe davon aus, dass wir alle eine Brille aufhaben, mit welcher Brille interpretieren wir natürlich die Worte Jesu Christi? Eben durch eher seine jüdische Sicht oder eher vielleicht durch eine griechische oder eine andere Sicht? Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass jeder genau den Jesus in der Bibel sucht, den er finden möchte. Und es ist ganz klar, dass ein Vegetarier, der wird seinen vegetarischen Jesus finden, ein Politiker wird seinen politischen Jesus finden. Und jeder findet eigentlich genau natürlich den Jesus, den er immer gerne haben will. Aber dann ist natürlich wirklich die Frage, die anfangs schon gestellt wurde, wer war dieser Jesus? Und was wollte dieser Jesus überhaupt? Und es gibt aber Anzeichen, wie er auch so schön schreibt, es gibt dann erste Theologen, die sich mit der Thematik jetzt auch etwas transparenter auseinandersetzen und sich wirklich die Frage stellen, ist das, was in den traditionellen Kirchen gepredigt wird, die Botschaft, die Jesus vor 2000 Jahren an uns verkündigt hat? Ein flüchtiger Blick auf die Berichte von Markus, eben, also den Synoptikern, zeigen eigentlich auf, dass es ohne Zweifel um das Reich Gottes geht. Hier haben wir nochmal den Vers, Markus 1, 14, 50, ich werde es kurz vorlesen. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was interessant ist in diesem Zusammenhang, und als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir beten? Das ist auch immer die Frage, eben, soll man zu Jesus beten, soll man zum Vater beten? Und eigentlich ist die Frage ganz einfach beantwortet. Jesus hat ja selber die Frage beantwortet und gesagt, Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Das kennt ihr alles. Die Frage ist, oder man muss sich natürlich fragen, warum das immer noch in Zukunftsform gebetet wird. Es wird ja in Zukunftsform auch heute noch gebetet. Weiter heißt es in Lukas 22, Vers 28 bis 30, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, und ich verordne euch mit meinem, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf meinem Thron sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Dass dieses verheißene neue Zeitalter wird mit der Wiederkunft Jesu beginnen. Wer aber den Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann wird er auf seinen Thron der Herrlichkeit sitzen. Matthäus erwähnt das Königreich, also wir haben ja gestern schon ein bisschen was dazu gehört, nach Anthony 52 Mal, Markus erwähnt es 19 Mal, Lukas erwähnt es 44 Mal und Johannes erwähnt es 4 Mal. Einer der Theologen fragt dann eben, man kann sich ehrlich mal fragen, wann man sich an eine Predigt, das könnt ihr euch natürlich auch selber fragen, wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt in der Gemeinde, wo ihr seid, es spielt gar keine Rolle, welche Denomination das ist, eine Predigt über das Reich Gottes gehört? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mal was davon gehört, ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, da ging es dann darum, dass wir dann die Menschen treffen werden im Himmel, mit denen wir dann irgendwann mal was zu tun hatten. Ich habe das nicht wirklich ganz verstanden, aber es klang irgendwie schön. Ja? Ich dachte, ja, Reich Gottes, gut, aber sonst, also aber eine systematische Untersuchung des Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann mich da auch nicht daran erinnern. Und ihr frage sich dann auch verschiedene Theologen und kommen eigentlich zur gleichen Antwort und müssen eigentlich sagen, dass das nicht wirklich diskutiert wird. Er stellt zwei Thesen auf, er sagt eben, dass diese Königsreichsbotschaft, dass die so ein bisschen eben aus dem Fokus der Gemeinden verschwunden ist. Und er sagt eben, eine solche Reformation müsste stattfinden und die müsste eigentlich zwei Bedingungen erfüllen. Also quasi eine Reformation der Reformation. Das Königreich Gottes muss in den Mittelpunkt der Erlösungsbotschaft gestellt werden, so wie Jesus es auch immer getan hat. Das Königreich muss in seinem biblischen Kontext als das Ziel des Erlösungsprogramms Gottes definiert worden, als die Wiederherstellung eines gerechten und fehlerlosen Regierung auf dieser Erde unter der Führung des Messias und der Heiligen. Dazu wird es kommen, wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen aller Zeiten zu diesen Zeitpunkt von den Toten auferwecken wird. Also er vertritt ganz klar die These, dass es jetzt hier eine Zwischenstufe ist, man kann nicht sagen ein Chiliasmus, und dass es nicht sozusagen zu einer evolutionären Entwicklung kommt und irgendwann alles schön wird, sondern er sagte, okay, es wird einen ganz harten chirurgischen Schnitt geben und dann wird der Messias kommen und dann werden sich viele Dinge ändern. Geh nochmal eins zurück, bitte. Genau, das ist eigentlich noch ein extrem wichtiger Punkt. Anthony bezieht sich hier natürlich auf die verschiedenen Prophetien. Ich finde, sowas ist immer ein wichtiger Punkt. Man sollte Sachen nicht losgelöst zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament sehen. Und er zeigt eigentlich auf, durch die verschiedenen Propheten, zum Beispiel Obadja, zitiert er hier Obadja 17 bis 21. Also ihr müsst nicht groß mitschreiben, das wird alles, das könnt ihr alles bekommen. Ne? Das ist also kein Problem. Oder dürfen wir das so geben, oder? Ist das okay? Also es wird als PDF zur Verfügung gestellt, also, aber gut, wer mitschreiben will, kann das natürlich tun. Obadja 17 bis 21, da zeigt er auf eben, dass es ein zukünftiges Reich geben wird. Er sagt es auch bei Jesaja und Micha, sich sind ganz klar umrissen. Ich kann ja mal einen Vers zitieren. Weil ein Kind uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er wird richten zwischen den Nationen und vielen Völkern Recht sprechen. Jesaja 9, 5 bis 6 und Micha 4, 2 plus 3. Einer der deutlichsten Beschreibungen des Königreichs Gottes finden wir in Daniel 2, 44. Nach der Vernichtung der feindlichen Weltmächte, als Zitat, wird der Gott des Himmels ein Königreich, womit hier offensichtlich ein Weltreich gemeint ist, aufgerichtet, das ewig nicht zerstört werden wird und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Daniel 2, 44. Seine Herrschaft ist also eine ewige Herrschaft. Danach werden Reich, Herrschaft und Machtfülle aller Könige unter dem Himmel und der Heiligen des Volk des Höchsten übergeben werden. Zacharia sagt Folgendes, das ist Zacharia 14, 3, dass es zu einer Umwälzung kommen wird mit der Einsetzung des Messias in seinem Königreich. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr heraufziehen, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten. Zacharia 14 zeigt natürlich noch viele andere Sachen bezüglich Endzeitprophetien. Darauf berufen sich natürlich auch viele, dass dort eigentlich alle Königreiche gegen Jerusalem aufziehen werden und der Messias dort auf dem Ölberg erscheinen wird. Und der Ölberg wird sich dann spalten. Also steht es zumindest bei Zacharia 14. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, ich bin jetzt bei Jesaja 40, steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Jetzt gehen wir weiter. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu bringen. Also wir sehen also, dass diese frohe Botschaft, ich habe jetzt eben Lukas 4 zitiert im Vergleich zu Jesaja, also man sieht, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Das heißt, es wurde wirklich früher schon angekündigt. Kann jemand vielleicht Apostelgeschichte 3, 21 lesen?
Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat.
Meine Güte, volle Punktzahl. Ich Ich denke, da ist ein ganz wichtiges Wort drin. Wiederherstellung. Das wird sicherlich verschiedenartig ausgelegt, aber ich finde dieses Wort irgendwie sehr wichtig. Für mich ist das Ganze irgendwie so ein Kreis. Ja? Es war alles in Ordnung, es gab ein großes Problem, es gab diese Apokalypse und irgendwie scheint sich dieser Kreis in Form einer Wiederherstellung zu schließen. Die Verheißung eines kommenden guten Zeitalters wurde durch eine blasse, mystische und unklare Erwartung einer körperlosen Existenz im Himmel ersetzt. Er zitiert Origenes und Augustinus, die versucht haben, dass diese klaren Bedeutungen des biblischen Textes wegzuerklären. Das ist halt die alexandrinische Schule, viertes Jahrhundert. Wir wissen, dass die alexandrinische Schule, also die Hochburg, Alexandria ist die Hochburg der Philosophie. Und ich gehöre dann zu denen, sobald irgendwo Alexandria erwähnt wird, dann leuchten bei mir gleich alle Lämpchen. Da bin ich immer äußerst vorsichtig, wenn jemand aus Alexandria irgendetwas gesagt hat, weil das muss man da ganz besonders prüfen. Augustinus entschied sich eben, wie gesagt, dafür, die Aussagen der Offenbarung zu allegorisieren, also zu versinnbildlichen und sie auf die Geschichte der Kirche zu beziehen. Wir kommen heute Abend noch dazu, also verschießt nicht gleich alle euer Pulver. Da geht es ja um Endzeitlehren, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was dazu sagen, was sozusagen die Christen in den ersten drei Jahrhunderten überwiegend geglaubt haben und wie es dann zu anderen Entwicklungen kam. Die jüdischen Rabbis richteten sich nach den einheitlichen Erwartungen der Propheten und entnahmen aus den Schriften die folgenden Informationen über den Messias und sein künftiges Königreich. Der Messias muss ein Nachkomme aus dem Hause David sein und seine Aufgabe ist die Wiederherstellung des Königreichs Israel und dessen Ausdehnung und Einflussnahme über die gesamte Welt. In einem letzten schrecklichen Kampf um die Herrschaft über die Welt werden die Feinde Gottes, die sich mit dem Antichristen vereinigt haben, geschlagen und vernichtet werden. Der dritte Punkt, die Aufrichtung des messianischen Königreichs, die auf den Sieg über den Antichristen folgt, wird zu einer geistlichen und politischen Vormachtstellung Israels führen. Alle Völker werden gelehrt werden, die Einheit Gottes zu akzeptieren, die Herrschaft seines Beauftragten, den Messias, anzuerkennen und die Weisung aus dem Gesetz zu suchen. Es ist unstrittig, dass die alttestamentlichen hebräischen Schriften die Quellen all dieser Informationen waren. Ich meine, es ist klar, die haben sich das ja nicht aus den Fingern gesogen. Lukas 1, 32, 33, der Herr Gott wird ihnen den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende haben. Es war eine Hoffnung, die einen sozialen, geistlichen und politischen Charakter hatte und sie war auf die Erde bezogen. Angesichts der übereinstimmenden Botschaft der hebräischen Propheten waren die religiösen Führer der Juden zu den Lebzeiten Jesu und danach weitgehend der Meinung, dass man seinen Anspruch, der Messias zu sein, zurückweisen muss. Sie hatten folgende Argumente auf ihrer Seite. Wer den Anspruch hat, der Messias zu sein, der muss auch die Mächte der Welt besiegen. Da Jesus die Römer nicht aus Israel vertrieben hat und das Königreich Gottes nicht aufgerichtet hat, konnte es sich nicht um den Messias handeln. Das wäre dann eher so eine jüdische Betrachtung. Da muss doch jemand kommen, der wirklich da mit der ganz großen Keule für Ordnung sorgt. Viele Menschen in Israel erwarten Errettung durch einen Messias, einen Gesalbten, der Gott senden wird, um ein irdisches Königreich zu errichten. Dieser Messias wird Israel Ehre bringen, das Böse vernichten und die unaufhaltsame Macht Gerechtigkeit schaffen. Was Jesus aber tat, war etwas vollkommen anderes. Er richtet das Königreich, und jetzt kommt das Entscheidende, in den Herzen der Menschen auf. Da es nach den Wirken Jesu keine neue politische Ordnung auf der Erde gegeben hat, also die Machtverhältnisse, ich meine, wenn man schaut, vor 2 Tagen, da hat sich ja nicht wirklich viel verändert, oder? Haben die Ausleger zwischen zwei Alternativen gewählt. Erstens, Jesus hat tatsächlich niemals behauptet, dass er der Messias ist. In diesem Fall müssen ihm seine Jünger jedoch später diesen Titel fälschlicherweise zugeschrieben haben. Die zweite These, er hat behauptet, dass er der Messias ist, obwohl er diesen Titel und den Begriff Königreich Gottes aber in einer radikal neuen Weise benutzt hat, die keinen Bezug zu ihren alttestamentlichen Wurzeln und erst recht keine politische Bedeutung mehr hat. Jetzt kommen wir zur dritten Alternative. Das waren die beiden. Wie seine Zeitgenossen verwendete Jesus den Begriff Königreich Gottes, um die neue, die Welt umfassende politische Ordnung auf der Erde zu umschreiben, die in den Heiligen Schriften verheißen war. Erstens die Kundmachung des messianischen Königreich Gottes schon vor seiner weltumfassenden Aufrichtung, die erst geschieht, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wieder auf die Erde zurückkehren wird. Und zweitens die Demonstration der Macht dieses Königreiches durch Jesus und seinen auserwählten Jünger, die sich in ihren Heilstaten und bei der Austreibung von Dämonen manifestierte. Die Erwählung der Jünger durch Jesus, den Tod des Messias und dann eben der fünfte Punkt, der ja auch in den letzten zwei Tagen zitiert wurde, Psalm 110,1, die Aufnahme des Messias in den Himmel, das Sitzen zur Rechten Gottes, wie es so schön eben im Psalm 110 heißt, bis zu seiner Wiederkunft, bei der dann das Königreich als eine erneute soziale und politische Ordnung auf der Erde aufrichten wird. Also ich muss auch sagen, ich bin auch kein Vertreter von irgendeiner Zwei-Stufen-Wiederkunft. Ja? Also ich finde sie ehrlich gesagt auch nicht hier drin. So, er ist so ein bisschen wiedergekommen und dann wird er irgendwann mal so richtig wiederkommen, ja. Also, ich weiß nicht. Gut, sowas gibt es, aber ich finde diese Ansätze nicht. Und wie es eben so schön heißt, wir beten heute immer noch, dein Reich komme. Was eigentlich für mich ganz klar zukunftsorientiert ist. Wenn in der traditionellen Christenheit von dem Königreich Gottes gesprochen wird, dann ist es weitgehend eine Beschreibung der christlichen Lehre im Heute. Das Königreich als die zukünftige Aufrichtung einer weltumfassenden göttlichen Regierung ist dadurch fast verdunkelt und manchmal sogar ausgelöscht worden. Der unpolitische Messias und die christliche Tradition. In der Anmerkung von Albert Schweitzer, viele der wichtigsten Aussagen von Jesus findet man in einer Ecke liegen wie eine explosive Bombe, bei denen man die Zünder entfernt hat. Wir haben Jesus in unserer Zeit eine andere Sprache in den Mund gelegt, aber die, als die, die er wirklich gesagt hat. Ja. Das ist eben das. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine menschliche Schwäche. Ich habe mal irgendwo ein gutes Zitat gehört, da hat jemand gesagt, ein Prediger, der predigt in erster Linie über sich selber. Und das stimmt. Das ist so. Das ist einfach, weil wir sind ja keine Roboter, sind wir doch mal ehrlich. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Schwächen. Und ich finde das sogar gut, dass wir unsere Schwächen haben. Warum? Weil uns das abhängig macht. Dass das abhängig macht zu Christus und abhängig dann dadurch natürlich auch macht zu unserem Vater. So, jeder Bezug auf ein konkretes Königreich Gottes auf dieser Erde, eine tatsächliche Wiederherstellung Israels und das sichtbare Erscheinen und die Herrschaft des Messias sind oftmals wegerklärt worden. Das ist jetzt ein Zitat eines Theologen. Und das ist, aber interessanterweise sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, meinet nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Römer 15,8. Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden und der Wahrheit Gottes Willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Und deswegen ist es sicherlich ganz wichtig, dass all das, was bezüglich Königreich Gottes besprochen wird, dass man da natürlich all die prophetischen Aussagen des Alten Testamentes nicht einfach übergehen sollte. Es ist zwar ein neuer Bund, aber das heißt ja nicht, dass die Weisungen aus dem Alten Testament, zumindest von dem man ausgeht, dass sie sich noch nicht erfüllt haben, dass man die versucht in irgendeiner Weise zu übergehen. Die althergebrachte christliche Theologie scheint vergessen zu haben, dass Jesus gekommen ist, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Und die Väter beginnt mit Abraham, erwarteten, dass er der Welterbe sein sollte. Wer behauptete, der verheißene Sohn David zu sein, der musste von der grundlegenden Bedeutung dieses mit David geschlossenen Bundes beeindruckt sein, das wir in Samuel 2,7 und 1. Chroniker 17 beschrieben finden. Wie sehr gut bekannt ist, bildet dieser Bund die Grundlage für die Verheißung Gottes, durch seinen auserwählten König Frieden auf die Erde zu bringen. Das finden wir unter anderem im Psalm 2 und 10. Sowohl in der Gemeinde Qumran als auch die Christen sahen die Anwendbarkeit von 2. Samuel 4,17 auf den verheißenen Retter. vergleichen kann man das doch mit Hebräer 1,15 und Lukas 1,32 und 33. Hier noch ein paar Zitate. Der gerechte und gottesfürchtige Simeon, Lukas 2,25, wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, steht da noch. Die Prophetin Hanna, die von Lukas wegen ihrer außerordentlichen Hingabe an Gott lobend erwähnt wird, Lukas 2,38, wartete auf die Erlösung Jerusalems. Josef von Arimathea, der von Matthäus als Jünger Jesu beschrieben wird, Matthäus 27,57, war ein guter und gerechter Mann, und dann heißt es weiter, der das Reich Gottes erwartete. Auch der Verbrecher am Kreuz, wir haben gestern auch davon gehört, war sich des zukünftigen kommenden Königsreich gewiss, als er Jesus eindringlich bat, daran teilhaben zu dürfen. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Oder wie es dann heißt, wenn du in dein Amt eingeführt wirst. Das Königreich, das sie im Sinn hatte, war ganz sicher nicht nur ein Königreich im Herzen. Auf ein Königreich im Herzen reduziert. Also Jesus sagte, dass er das Passamahl und den Wein nicht mehr mit ihnen essen und trinken würde, mit ihnen, bis das Passa erfüllt wird im Reich Gottes. Das heißt, bis das Reich Gottes kommt. Lukas 22,16-18. Der Apostel hatte keinen Zweifel, wann das sein wird, denn Jesus hat ihnen auch gesagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Matthäus 25,31. Der Edelmann, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Gleichnis, was ihr alle kennt. Jesus erzählte dieses Gleichnis, Lukas 19,21-27, mit einfachen Worten, die im göttlichen Plan vorgesehen sind. Eben, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, ja. Das heißt, er ist in ein fernes Land gegangen, und die Frage ist eben, ist dieser Edelmann schon zurückgekehrt? Das darf man sich getrost mal fragen. Dass er irgendwann einmal kommen wird, stand jedoch nicht in Frage. Außerdem würde das Erscheinen des Königreichs die Vernichtung der Feinde Jesu bedeuten. Doch jene meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Lukas 19,27. Dann heißt es noch weiter, Psalm 2, 8 und 9, eben, dass die Nation zum Erbteil zu geben, zu seinem Besitz die Enden der Erde, der König soll mit eisernem Stab zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das sind natürlich so Aussagen, die alle Pazifisten nicht so gerne hören. Das Problem ist aber, wie es immer so schön heißt, man soll die ganze Botschaft verkündigen und nicht die ein wohlgefällige Botschaft. Die Fakten, die wir bisher angeschaut haben, zeigen auf einen Jesus, der eine durch und durch politische Person ist, auch wenn er bei seinem ersten Antreten auf der Erde seine politische Autorität nicht ausgeübt und sich und seine Jünger grundsätzlich von der Politik seiner Zeit ferngehalten hat. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung hat er nicht gekämpft und gestritten. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Matthäus 12,19-20. Er hat auch keine Urteile in weltlichen Angelegenheiten gesprochen, aber nach seiner Wiederkunft in Herrlichkeit wird er im Auftrag Gottes kämpfen und die Nation richten und sie mit eisernem Stab regieren. Offenbarung 19,15, das haben wir, glaube ich, gestern auch gehört. Darstellungen, die nicht diese beiden Aspekte des Handelns des Messias zulassen, sind absolut falsch. Wer aber den Jesus der Geschichte glaubt, der zwangsläufig auch der Jesus des Glaubens ist, der muss seinen Glauben auf allen über Jesus offenbarten Wahrheiten begründen. Denn in dem Gleichnis über den anvertrauten Pfunden erwähnte Edelmann muss zuerst aus dem Himmel zurückkehren, ehe er bevollmächtigt ist, sich seine Feinde vorzunehmen, um mit den Gläubigen in seinem Reich zu herrschen. Bis Jesus wiederkommt, sollen seine Jünger nicht aufhören, den Vater zu bitten, dein Reich komme. Die weit verbreitete Ansicht, dass die Verheißung der Herrschaft sich auf die Zeit vor der Wiederkunft Jesu bezieht, ist eine schlimme Verdrehung des biblischen Planes und hat die tragische Folge, dass sie eine vollkommene unbiblische Sicht von der Zukunft fördert und einen Schleier über die Realität des Reiches Gottes wirft, das erst aufgerichtet werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Traditionelle christliche Lehren. Die Hoffnung auf die Wiederherstellung Israels, Apostelgeschichte 1,6, ist Teil der neutestamentlichen Überlieferung. Jesus hat es auch nie in Frage gestellt. Es geht ganz klar aus seiner Verheißung an die Apostel hervor, dass sie in dem neuen Zeitalter über die 12 Stämme Israels herrschen werden. Die Vorstellung hat ihren Ursprung nicht im Neuen Testament. Der Psalmist hat eine Zeit vorausgesehen, in der das wiederversammelte Israel unter der Herrschaft im Throne des Hauses Davids in Frieden leben wird. Psalm 122,5. Auch Jesaja hat von einem Jerusalem gesprochen, das in Vollkommenheit wiederhergestellt wird und Richter haben wird wie in der ersten Zeit und einen vollkommenen König mit seinen Obersten regieren wird. Jesaja 32,1. Im Neuen Testament sind die Stränge der messianischen Prophetie ganz bewusst und gezielt in der Offenbarung zusammengefasst und mit der Wiederkunft Jesu verbunden. Sie ist eine Offenbarung Christi. Nun, jetzt kommen wir zu denen, die das nicht so sehen. Oder ich werde jetzt mal ein Beispiel zitieren. Das ist ein Theologe, der C.H. Dodd. Die Theorie, dass das Königreich bereits mit dem ersten Auftreten Jesu angebrochen hat, ist und deshalb nicht mehr in Zukunft liegen werden sollte. Davon geht er aus, dass es für viele unbefriedigend ist, unbefriedigend und schlimmer, denn sie zerstört im Grunde genommen die Hoffnung auf das Königreich, nachdem das ganze Neue Testament, ja, die gesamte Bibel eigentlich strebt. Emil Brunner sagt, im Gegensatz dazu ist es der ganze Sinn in der Tatsache, dass dies geschehen wird. Der Versuch, ihm auszuweichen, ist ein Ausweichen von den Grundlagen des Glaubens. Also das ist zumindest mal eine faire Aussage, dass man sich zumindest doch mal damit beschäftigen sollte. Tatsache ist, dass Millionen Christen überhaupt kein richtiges Verständnis von der Wiederkunft Jesu auf dieser Erde haben und weniger noch von der Realität des Königreiches, da er, wie es verheißen hat, zu diesem Zeitpunkt auf der Erde aufrichten wird. Dabei sind das Reich Gottes und die Wiederkunft Jesu Christi der Mittelpunkt und der Kern der christlichen Botschaft. Ohne eine klare Darstellung des Reiches Gottes kann es sicherlich kein wahrhaftiges Christentum geben. Der Fehler der Theologie, die diesen einfachen biblischen Plan nicht gerecht werden will, liegt in ihrer Antipathie gegenüber messianischen Dingen und damit gegenüber dem Messias selbst. Dadurch wird sie ihre Sicht auf die zentrale biblische Tatsache verloren, dass Jesus der Messias ist, der nicht nur dazu bestimmt ist, für die Sünden der Menschen zu sterben, sondern auch in einer zukünftigen Theokratie, die bei seiner Wiederkunft aufgerichtet wird, über die Erde zu herrschen. Wenn die Kirche sein will, dann ist es ihre vorrangige Aufgabe, auch diese großartige Botschaft zu verkünden. Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass Christus nur die Übersetzung des hebräischen Wortes für Messias ist und dass christlicher Glaube eigentlich ein messianischer Glaube bedeutet. Somit sind wir im biblischen Sinne deshalb Messianisten. Also Nachfolger des Messias, kann man sagen. Tatsache ist, dass das Neue Testament von der ersten bis zur letzten Seite die Lösung aller Missstände in dieser Welt in einem zurückkehrenden Messias sieht. Für die neutestamentlichen Christen hatte die Erlösung, die durch den Tod Jesu bewirkt wurde, das messianische Drama noch nicht abgeschlossen. Denn die Welt blieb auch danach noch unter der Herrschaft und Irreführung des Versuchers, der immer noch der Gott dieser Welt genannt wird. 2. Korinther 4,4. Die Entwicklung des messianischen Amtes ist durch den Psalm 110,1 so prägnant dargelegt, dass dieser Vers im Neuen Testament etwa 25 Mal zitiert wird. Das ist auch der meistzitierte Vers des ATs im NT. Spruch des Herrn, Jahwe, für meinen Herrn, den Messias, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Petrus stellt die Verbindung zu diesem alttestamentlichen Vers her, indem er sagt, dass der Himmel den Messias aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Apostelgeschichte 3,21. Psalm 2, 6, 8 bis 2 und 6, 8 bis 9. Habe doch ich, Jahwe, meinen König, den Messias, geweiht auf Zion, seinem heiligen Berg. Fordere von mir, und ich will dir die Nation zum Erdteil geben, zu deinem Besitz, die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wie wir bereits gesehen haben, gibt der im Himmel aufgenommene Christus seinen Jüngern mit der Verheißung, die Welt zu regieren, den Ansporn, bis zum Ende treu zu bleiben. Und wer überwindet und seine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Offenbarung 2, 26. Wann dieses große Ereignis eintreffen wird, war allerdings noch nicht offenbart. Denn wie der Messias es so schön sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Apostelgeschichte 1, 7. In den heutigen Auslegungen zur Apostelgeschichte 1,6 wird die Kluft zwischen dem biblischen messianischen Glauben und den Christen in der nachapostolischen Zeit entstandenen nicht-messianischen Version sehr offensichtlich. Ich meine, was interessant ist, wer von euch schon mal in Israel war, der wird sehen, dass die Juden dort Geld sammeln für den dritten Tempel. Da stehen überall Leute und die sammeln Geld für den dritten Tempel. Also die Frage ist, wo müsste der dann nach jüdischer Sicht sein? Ja? In Jerusalem. Auf jeden Fall irgendwo in Israel. So sollte es aber auch unter den Christen sein. Dieser Kommentar also sagt weiter, dass das Interesse der Jünger an der Wiederherstellung des Königreichs in der Sprache der altjüdischen messianischen Hoffnung zum Ausdruck kam. Also die Juden warten ganz klar darauf, eben ihren Tempel aufzurichten und dass der Messias kommt, um das Reich wieder herzustellen. Ich bin schon in den zweiten Teil hineingerutscht. Haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Ja? Okay. Für Paulus ist dieser Abschnitt der Geschichte, in dem wir bis zur Wiederkunft des Messias leben, die gegenwärtige böse Welt, Galater 1,4, die von Satan beherrscht wird, 2. Korinther 4,4, die ganze Schöpfung seufzt und wartet darauf, dass die erlösten Menschen bei der Auferweckung offenbar und unsterblich werden, Römer 8,19 folgendes. Bis zum heutigen Tag sollen die Christen zu Gott beten, eben dein Reich komme. Nach dem, was Jesus gesagt hat, wird das am Ende dieses Zeitalters mit katastrophalen Ereignissen verbunden sein, anhand derer die Gläubigen erkennen sollen, dass das Reich Gottes nahe ist. Das finden wir bei Lukas 21, 31. Durch die Übersetzung des griechischen Wortes Aion, Zeitalter, mit Welt, haben die älteren Ersetzung mit dazu beigetragen, den typischen jüdischen Unterschied zwischen diesem Zeitalter und dem zukünftigen Zeitalter des Königreiches zu verschleiern, welches für die biblische Christenheit grundlegend ist. Die beiden Zeitalter und der bekannte christliche Begriff ewiges Leben, wörtlich Leben im zukünftigen Zeitalter, sprechen von einem Messianismus, der die Grundlage des gesamten Neuen Testamentes ist. Die Aktivität Satans, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt, werden unterstützt von einer Armee dämonischer Kräfte, die geschickt und subversiv vorgehen und die Botschaft von Erlösung zu verdunkeln, um die Herzen der Menschen zu blenden und sie von der Wahrheit wegzuführen. Der Theologe G.A.T. Robinson, ist eigentlich recht bekannt, den Bussard eigentlich sehr oft zitiert, fragt, was haltet ihr von dem Jesus? Wessen Sohn ist er? Und er sagt eben, es ist eine jüdische Frage, die selbstverständlich dann auch eine jüdische Antwort verlangt. Der Messias ist jetzt bei dem Vater und wartet auf den großen Augenblick seiner Rückkehr und das Reich Gottes durch die Wiederherstellung aller Dinge aufzurichten. Er spricht zu ihnen, Matthäus 16, 15 bis 17. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr? Wer bin ich? Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Die Ursache, die für diesen radikalen Wechsel geführt hat, weg vom Glauben an Jesus als den Messias im voll biblischen Sinne dieses Wortes, ist leicht zu entdecken. Es ist der Einfluss des Gnostizismus gewesen, der von der universalen Menschen, der von den Universalien im Menschen sprach und tatsächlich der erste Faktor war, der den Christus aus den engen Grenzen des jüdischen Messianismus herausholte. Gegen diesen Gnostizismus hatten die Apostel ständig zu kämpfen, als sie versuchten, den jüdisch-messianischen Rahmen zu bewahren, in dem der ursprünglich biblisch-christliche Glaube eingefügt war. Wie es so schön heißt in 1. Korinther 15, 12, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Also das ist also nicht eine Thematik, die sich sozusagen mit der Zeit nach Christi befasst. Wir sehen, dass sich sozusagen das Neue Testament ausführlich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt hat. Das erste Angriffsziel des Gnostizismus war die Lehre von der Auferstehung der Toten, die für die Apostel die Auferweckung der verstorbenen Gläubigen bedeutete, die Ursprünglichkeit, die Unsterblichkeit erlangen sollte. Dieses großartige Ereignis mit der Wiederkunft des Messias verbunden, der kommt, um sein Königreich aufzurichten. 1. Korinther 15, 22 bis 23. In Christus werden alle lebendig gemacht werden, jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, sodann wie die, welche Christus angehören bei seiner Ankunft. Es stellt sich natürlich die Frage, die William Tyndale schon in der katholischen Kirche diskutiert hat, welchen Sinn eine zukünftige Auferstehung der Toten haben soll, wenn diese in Wirklichkeit bereits ihre Herrlichkeit im Himmel erhalten haben. Und wir müssen hinzufügen noch fragen, warum dann, wenn der Messias wiederkommt, überhaupt noch ein messianisches Königreich auf der Erde notwendig ist. Evangelikale Christen haben feststellen können, dass der religiösen Anarchie Tür und Tor geöffnet wurden, wenn die Schrift als autoritative und letztgültige Quelle des christlichen Glaubens preisgegeben wird. Leider haben auch die Evangelikalen unwissentlich vieles als biblische Wahrheit übernommen, das wir nicht sorgfältig im Licht der Schrift überprüft haben. Im neutestamentlichen Evangelium sind die Wiederkunft Jesu und das durch ihn aufgerichtete Königreich der Mittelpunkt dieser Botschaft, neben den wirklichen Tatsachen des Todes und der Auferstehung des Messias. Nicht nur, dass der König den Menschen vor Augen gestellt wird mit der Herausforderung, an diese gute Nachricht zu glauben, auch die Menschen, die Nachfolger sein wollen, sind dazu eingeladen, sich dazu vorzubereiten, Führungspositionen bei der Wiederherstellung des Friedens auf der Erde zu übernehmen, wenn der Messias kommt, um zu regieren. Gleichzeitig wird das Ziel vorgegeben, dem ganzen Projekt Christi eine Stimmigkeit gibt. Siehe, wir haben alles verlassen und siehe, wir sind dir nachgefolgt. Was wird aus uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr, werdet in der Wiederkunft, wenn der Sohn des Menschen auf den Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Matthäus 19, 27 bis 28. Evangelikale Christen werden überrascht sein, wenn sie hören müssen, dass ihr Evangelium nicht voll und ganz auf der Bibel gegründet ist. Sie werden auf 1. Korinther 15, 1 bis 4 verweisen, um zu zeigen, dass Paulus das Evangelium in 3 Punkten zusammengefasst hat. Der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung. Das ist zwar richtig, aber sie haben nicht sorgfältig beachtet, dass diese Punkte für Paulus zwar das Wichtigste sind, aber die 3 Punkte waren nicht alles, was Paulus als Evangelium gepredigt hatte, denn in der Apostelgeschichte schreibt Lukas, dass Paulus das Reich Gottes auslegte und bezeugte und die Dinge lehrte, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Apostelgeschichte 28, Vers 23 plus 31. Diese Verse zeigen auf, dass diese Botschaft Juden und Heiden gleichermaßen als die Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Die Predigt von Philippus in Apostelgeschichte 8,12 wird mit genau den gleichen Worten beschrieben. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Wie wollen Evangelikale unserer Zeit ihre Treue zur apostolischen Vorgehensweise beweisen, wenn sie, wie bei einer internationalen Konferenz zum Thema Evangelisation geschehen, das Thema Reich Gottes nicht unsere Sprache ist? Das hat Michael Green bei der Lausanner Konferenz 1947 gefragt. 74 natürlich. Gut, richtig. Eine gute Frage. Ein Ruf zur Umkehr zur neutestamentlichen Lehre. Das Neue Testament zeigt uns eine im Grunde genommen einfache Lehre von der Gemeinde. Sie sind die Fortführung der einst treuen Gemeinde Israels, die sich jetzt aus Juden und Heiden zusammensetzt und als Teil des geistlichen Israels Gottes den gleichen Status hat. Galater 6,16, Philipper 3,3. Wer zu dieser Gemeinde gehört, soll nach den Worten Jesu nicht mit der Welt sein. Nicht mit der Welt sein. Johannes 15,19. Alle sollen als Botschafter des Reiches Gottes, 2. Korinther 5,20, abgesondert und anders als die Welt sein und so die Heiligkeit Gottes sichtbar werden lassen, der sie durch seinen Geist beflügelt. Der einzige und mögliche Weg, der mit der Anweisung Jesu vereinbar ist, heißt herausgehen und sich abzusondern und das Band der Liebe aufrecht zu erhalten, durch das alle Menschen erkennen werden, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Wenn Christus dem neutestamentlichen Beispiel von der Trennung von Staat folgen, werden sie ihren Status als Botschafter gerecht werden, die in einem fremden und feindseligen Welt wohnen, und sie werden als Kolonie des Reiches Gottes Zeugnis für den weltweiten Frieden sein, zu dem er auf der Erde kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, um die Herrschaft zu übernehmen. Wenn Christus im Status von ihm, von in einer bösen Welt wohnenden Fremden zurückkehren, dann wird er das die große biblische Wahrheit reflektieren, dass die Gläubigen der wahre Same Abrahams sind. Galater 3,29. Abraham wurde sowohl das Land verheißen, als auch der besondere Same, der Christus ist. Dieser besondere Same, der Messias, bezieht alle wahren Gläubigen mit ein. Die Väter lebten, also unsere Väter im AT, lebten als Fremde im Land der Verheißung, Hebräer 11,9, und sie starben, ohne dieses verheißene Land erhalten zu haben. Nur durch die Auferstehung bei der Wiederkunft Christi werden die Gläubigen aller Zeiten, die den Glauben Abrahams haben, Römer 4,16, dieses verheißene Erbe auf der Erde erhalten, und das ist das Reich Gottes. Also er sieht es so eine Art, das Alte Testament, als eine Art Vorschattung für das, was da noch folgen wird.
Tradition, die große Hürde, das ist natürlich immer ein generelles
Thema bei uns. Das haben wir nun immer so geglaubt, das kennt ihr alle, Tradition, das muss man nicht groß diskutieren, das ist ganz klar. Ich habe das schon so oft gehört, eben meine Großmutter hat das auch so gemacht und mein Großvater hat das auch so geglaubt. Also warum soll ich das jetzt anders machen? Das ist in gewisser Weise verständlich. Die Gewohnheit kennen wir auch heute und die Gewohnheit kennen wir auch vor 2000 Jahren. Dass Jesus nicht politisch war, dass es ohne die alttestamentlichen Verheißungen zeigt sich für mich eigentlich auch dadurch, dass als er gekommen ist, hat er eigentlich die Strukturen, die dort bestanden, bis zu seiner Ankunft, bis sozusagen dieses neue Zeitalter angebrochen ist, er hat es ja angegriffen, indem er gesagt hat, ein Beispiel nur, lasst euch nicht Rabbis nennen, ich bin euer Meister, das ist euer himmlischer Vater. Das heißt, diese Strukturen, die dort waren, deswegen haben die Leute, ich meine, es ging ja nicht nur darum, dass er der verheißene Messias ist, sondern das Problem war natürlich auch dort, und das haben wir auch heute, dass dort einfach Strukturen dann aufgebrochen werden, die über eine lange Zeit eigentlich Bestand hatten. Und dann kommt jemand und sagt einfach, es ist aus. Es gibt etwas Neues, was anderes. Das ist für viele, auch im heutigen, wenn man heute in eine Gemeinde geht und über gewisse Dinge spricht, die dort einfach Tradition haben, da muss man gar nicht auf die großen Kirchen losgehen. Das haben alle, das haben wir alle. Das ist also gar kein Problem von den traditionellen Kirchen. Dass wenn man da anfängt, an den bestehenden Strukturen zu rütteln, da wird man dann schnell auf einen erheblichen Widerstand stoßen. Prophetie im Neuen Testament, nichts aus dem NT hat mehr unter der Bibelkritik leiden müssen als die Texte über die Prophetie. Ja, das kann man wirklich so stehen lassen. Da wird natürlich gerade bei, aber da kommen wir auch noch heute beim zweiten Vortrag dazu, wo die verschiedenen Modelle so ein bisschen verglichen werden. Was soll man wörtlich verstehen? Was soll man allegorisieren? Was hat sich erfüllt? Und da muss man dann sehen, ob bei gewissen Versen und gewissen Bibelstellen, gerade in der Offenbarung, ob man da nicht vielleicht bei einigen Versen über das Ziel hinausgeschossen ist oder nicht. Sogleich nach dieser Zeit höchster Bedrängnis wird es im Himmel kosmische Störungen geben und dann wird der Messias aus den Wolken erscheinen und seine Auserwählten werden im Reich Gottes versammelt werden. So erkennt auch ihr, wenn ihr das, die zur Wiederkunft führenden gefährlichen Ereignisse geschehen, seht, dass das Reich Gottes nahe ist. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Viele Predigten, die das Ziel der Christen ist, im Himmel sind, sagt die Bibel genau das Gegenteil. Also wir hatten es ja gestern, dass das eigentlich nur bei Matthäus der Fall ist. Und ich finde, du hast das sehr schön ausgelegt, bezüglich im Reich der Himmel und Reich Gottes, dass es eigentlich eine Hoffnung auf der Erde geben wird. Die Zeit wird in diesem kommenden Zeitalter weiter bestehen und die Erde wird unter der Verwaltung des Messias Jesus erneuert werden. Dieser Mensch, Jesus Messias, hat den Charakter und den Willen seines Vaters vollkommen und beständig widerspiegelt, dass er sagen könnte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, wie er so schön gesagt hat, dass die Prophetien, die der Vater den Propheten gegeben hat, er ist eben nicht gekommen, um die Prophetien aufzulösen, sondern die Prophetien zu bestätigen. So, jetzt kommen wir zum Schluss. In der christlichen Theologie ist Jesus von seinem eigenen Evangelium losgelöst und herausgerissen worden. Es ist so ein bisschen aufgezeigt worden, dass man eigentlich sehr stark auf den Fokus dessen, was am Kreuz gewirkt wurde, fokussiert ist und die andere Botschaft eigentlich so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, stiefmütterlich betrachtet. Der Irrtum liegt aber auch bei den Ungläubigen Kommentatoren, deren Aversion gegen den Messianismus des Neuen Testamentes zur Ablehnung der ganzen Verheißung des Königreichs geführt haben. Es ist ein Königreich der hebräischen Prophetie. Deswegen ist es natürlich immer auch gut, in diesem Zusammenhang zu fragen, woran glauben die Juden? Und sie haben ja auch zur Zeit Jesu gefragt, bist du gekommen, um das Reich aufzurichten? Das heißt, es gab da eine gewisse Erwartungshaltung dieser Person. Und jetzt hätte ja Jesus sagen können, nein, bin ich nicht. Aber das hat er nicht gesagt. Aber die Erwartungshaltung der Juden war klar. Und damit schließe ich meinen Vortrag. Vielen Dank.